Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Selbst einen Roboter programmieren und dann steuern. Ein Kinderspiel. Dafür jedenfalls will die Stiftung RoboKind sorgen und geht deshalb an Berufsschulen, damit Auszubildende mit der Technologie umgehen lernen. Das ist ein Thema dieser Sendung. Und Notendruck, den kennen die Kinder in Sachsen schon ab der 2. Klasse, denn früh wird hier sortiert. Das will ein Aktionsbündnis ändern und fordert längeres gemeinsames Lernen. Warum der Druck auf die Politik steigt, klären wir in dieser halben Stunde. Ich bin Stefanie Gebert, herzlich willkommen. Jedes Jahr vor den Sommerferien müssen Eltern entscheiden, wie es für ihr Kind nach der 4. Klasse weitergeht. In Sachsen haben Familien nur zwei Optionen. Entweder das Kind besucht das Gymnasium oder die Oberschule. Mehr Möglichkeiten gibt's nicht. Das erhöht natürlich den Leistungsdruck schon in der Grundschule. Denn das Gymnasium gilt hier noch viel deutlicher als das Nonplusultra, um eine spätere Karriere der Kinder zu sichern. Das muss anders werden. Davon ist ein Aktionsbündnis überzeugt. Es will erreichen, dass Kinder länger gemeinsam lernen. Soll heißen, auch in Sachsen soll es als Alternative die Gemeinschaftsschule geben. Um den Druck auf die Politik zu erhöhen, hat das Bündnis Unterschriften gesammelt. Und zwar genügend, wie unser Korrespondent Bastian Brandau berichtet.
Auch in sächsischen Schulen ist der Klimawandel derzeit ein großes Thema. Schülerinnen und Schüler demonstrieren in Dresden und Leipzig, Plauen, Bautzen und Görlitz. Überall dort, wo derzeit auch eine Initiative Unterschriften sammelt, um dem starren sächsischen Schulsystem eine Variante hinzuzufügen. Das gemeinsame Lernen über die 4. Klasse hinaus. Der emeritierte Dresdner Professor für Erziehungswissenschaften Wolfgang Melzer hat Modellversuche zu Gemeinschaftsschulen in Thüringen und Sachsen begleitet.
Und haben summa summarum festgestellt, dass die Gemeinschaftsschulen leistungsfähig sind und dass sie unter bestimmten Bedingungen eben sehr gut abschneiden, auch im Vergleich zu Gymnasien. Insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt der Förderung von Kindern. Es setzte aber immer ein besonderes pädagogisches Profil voraus.
Nach dem Modellversuch hatte in Thüringen eine schwarz-rote Koalition die Möglichkeit von Gemeinschaftsschulen im Gesetz verankert. Die aktuelle rot-rot-grüne Regierung setzt sie fort. In Sachsen hingegen ist es bisher bei den Modellschulen geblieben. Obwohl sie als erfolgreich gelten und beliebt sind, können Kommunen und Eltern keine weiteren Gemeinschaftsschulen eröffnen. Die sächsische CDU, seit 1990 im Kultusministerium, lehnt dies kategorisch ab und verweist darauf, dass sächsische Schüler mit dem bisherigen System stets gute Ergebnisse in vergleichenden Bildungsstudien erzielen. Das Bündnis Gemeinschaftsschule in Sachsen länger gemeinsam lernen, das auch Erziehungswissenschaftler Melzer unterstützt, will das Schulgesetz ändern. Seit September sammelt das Bündnis Unterschriften für einen Volksantrag. Koordinator Burkhard Naumann.
Wir haben jetzt 41.353 Unterschriften gesammelt und damit die Ziellinie für den Volksantrag erreicht.
Noch bis 17. Juli läuft die Frist. Mitte August will das Bündnis die Unterschriften dem Landtagspräsidenten überreichen. Kurz vor der Landtagswahl am 1. September.
Wir hoffen natürlich, dass längeres gemeinsames Lernen und Bildung allgemein Thema im Landtagswahlkampf ist, weil gerade in Sachsen das natürlich eine große Herausforderung ist. Wir sind aktuell in einer rein Defensivdiskussion durch den Lehrermangel und wir finden, dass wir aber auch nach vorn denken müssen. Wie soll Bildung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in Sachsen aussehen?
Die oppositionellen Linken und Grünen unterstützen die Initiative. Ebenso die SPD, die seit 5 Jahren in Sachsen mitregiert. SPD-Chef und Wirtschaftsminister Martin Dulich verweist darauf, dass die Modellschulen für gemeinsames längeres Lernen in Sachsen zur Zeit der ersten SPD-Regierungsbeteiligung 2004 bis 2009 eingeführt wurden.
Diese Schulen hatten es schwer, obwohl sie sehr erfolgreich waren. Jetzt haben wir im Koalitionsvertrag ebenfalls Kompromisse errungen. In der Umsetzung sind sie gescheitert. Man muss klar sagen, beim Thema Gemeinschaftsschule, bei dem Thema längeres gemeinsames Lernen ist mit der CDU kein Kompromiss zu machen. Das hat die SPD gelernt und von daher ist das für uns eine ganz zentrale Forderung, nicht nur in einem Regierungsprogramm, sondern auch für einen Koalitionsvertrag.
Umfragen zufolge zeichnen sich nach den Wahlen allerdings keine klaren Mehrheiten ab. Für eine Fortsetzung der CDU-SPD-Koalition wird es nicht reichen. Auch weil die AfD, die Gemeinschaftsschulen ebenso ablehnt wie die CDU, stark abschneiden dürfte. Es ist völlig offen, wie der Landtag zusammengesetzt sein wird, der sich dann im Herbst oder Winter mit dem Volksantrag befassen wird. Man habe einen konsensorientierten Gesetzesvorschlag vorgelegt, sagt Bündniskoordinator Burkhard Naumann.
Wir wollen eine zusätzliche Schulart einführen, wo zudem noch Eltern, Lehrer und Schüler vor Ort entscheiden können, ob sie die Gemeinschaftsschule wollen oder eben nicht. Wenn nicht, bleibt alles beim Alten. Und ich weiß nicht, warum die Parteien das ablehnen sollten.
Sollte der Antrag im Landtag keine Mehrheit finden, bliebe als nächster Schritt eine Volksabstimmung. Die Hürde dafür ist ungleich höher. Notwendig wären 450.000 Unterschriften.
Unter den abertausenden Menschen, die vor Krieg, Terror und Hunger flüchten, sind auch viele Minderjährige. Die Kinder und Jugendlichen sind besonders gefährdet, aufgrund der Situation in ihrem Heimatland oder auf der Flucht traumatisiert zu werden. Darauf weist die UNESCO heute am Weltflüchtlingstag hin. Sie fordert deshalb in den Aufnahmeländern, auch in Deutschland, mehr Hilfen für die Kinder und für die Lehrkräfte, die sie in den Schulen unterrichten. Birgit Becker mit den Einzelheiten.
Kinder, die schreckliche Bilder im Kopf haben oder die Verantwortung für ihre Familie übernehmen müssen, die können nicht so lernen wie andere Kinder. Das Problem, das wissen viele Lehrerinnen und Lehrer nicht. Diese Rückmeldung kommt aus vielen Schulen, in denen Kinder mit Fluchterfahrung unterrichtet werden. In der Schule könnten Kinder und Jugendliche Sicherheit und Stabilität bekommen. Aber nur dann, wenn Lehrerinnen und Lehrer das nötige Grundlagenwissen haben und Traumasymptome richtig deuten können. Bisher fühlt sich die Mehrheit der Lehrer und Erzieher in Deutschland nicht ausreichend vorbereitet, um auf die besonderen Bedürfnisse von Flüchtlingskindern einzugehen. Etwa jedes fünfte Kind mit Fluchterfahrung leide unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Viele von ihnen erkrankten zusätzlich an einer Depression. Nur wenn Lehrer und Erzieher besser ausgebildet werden für den Umgang mit diesen Kindern, könnten sie die Kinder auch gut unterstützen. Und nur dann könne Integration gelingen, so Maria Böhmer, die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission.
Künstliche Intelligenz, kurz KI, wird als vierte Revolution gehandelt. Klar ist, die Computertechnologie hat schon heute unsere Arbeitsplätze verändert und wird sie auch in Zukunft massiv beeinflussen. Deshalb müssen die Schüler von heute fit gemacht werden. Davon ist die Stiftung RoboKind überzeugt. Sie will den Roboter auch in kleine und mittelständische Unternehmen bringen und deren Lehrlinge qualifizieren. Heute Mittag haben die ersten angehenden Mechatroniker und Industriemechaniker ihre Zertifikate bekommen. Wie die Auszubildenden lernen, die Technologie zu beherrschen, hat sich Alexander Budde für uns angeschaut und dafür als erstes Roboter Franka Emika kennengelernt.
Guck mal, das ist der nächste Schritt. Ach, hast du schon eingebaut.
Franka Emika lernt schnell. Ihr Greifarm reagiert auf zarteste Berührung. Und an diesem Morgen auf der Ideenexpo wollen viele einmal anfassen. Berührungsängste kennt das jugendliche Publikum nicht.
Absolut genial. Hat's in sich, das Teil.
Kinderleicht die Steuerung via App auf Smartphone oder Tablet. Ein kurzes Tippen auf die Icons greifen und ablegen. Schon hat der tischhohe Leichtbauroboter den Ablauf gespeichert.
Das ist alles sehr hands-on. Ja? Da versucht man eben auch nicht jetzt nur in Anführungszeichen über Tablets die sensormotorischen Fähigkeiten abzutrainieren der Kinder, sondern das Schöne am Bauen von Systemen ist ja Verstehen durch Kreieren. Und das ist das Schöne auch an der Robotik, finde ich. Das ist sehr viel zum Anfassen. Begreifen kommt ja auch von Greifen.
Sami Haddadin, Unternehmer und Robotikprofessor, hat den flexibel einsetzbaren Roboter zum vergleichbar günstigen Einstiegspreis auf den Markt gebracht. Franka Emika ist dafür gemacht, Hand in Hand mit Menschen zu arbeiten. Nicht nur in der Industrie, sondern beispielsweise auch in Handwerksbetrieben oder im privaten häuslichen Umfeld. Haddadin prophezeit, Roboterassistenten werden unsere Vorstellung davon, wie wir Arbeit organisieren, fundamental verändern. Für ihn ist der kollaborierende Roboter dabei nicht mehr als ein Werkzeug. Vergleichbar einem Hammer, den der Handwerker nutzt, ohne diesen Hammer zuvor erst mit speziellem Fachwissen selbst erzeugen zu müssen.
Grundidee von diesem menschenzentrierten Design in der Forschung, wie auch in der Entwicklung und der Umsetzung dann später der Systeme in die reale Welt, ist eben, dass sie sich von Schritt 1 zumindest grundlegende Gedanken darüber machen, wen möchte ich denn damit erreichen? Wer soll mit diesem Hammer sozusagen umgehen lernen? Soll das nur der Experte sein oder soll das eigentlich jedermann in Anführungszeichen sein oder so viele wie möglich zumindest, ja, die dazu befähigt werden, mit diesen neuen Werkzeugen umzugehen?
Mit ihrer RoboNatives-Initiative zielten Haddadin und seine Mitstreiter zunächst nur auf Studierende und Doktoranden.
Jetzt zieht einfach die App per Drag and Drop da oben rein. Und wenn ihr dann später auf Play drückt, werden genau diese Apps ausgeführt.
Mit der Roboterfabrik entstand an der Leibniz-Universität Hannover eine Begegnungsstätte, in der sich von Beginn an aber auch Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Klassenausflugs spielerisch mit der Technologie vertraut machen können. Ein weiterer Partner der Initiative ist die berufsbildende Schule in Neustadt am Rübenberge.
Das Testen von Leiterplatten, das heißt, die Leiterplatten werden vom Roboter aufgenommen, in einen Prüfadapter gesteckt und dann werden die Leiterplatten nach heilen oder defekten Leiterplatten sortiert.
Florian Bayer, Abteilungsleiter für Elektrotechnik, steht im Labor für kollaborierende Roboter und beschreibt eine typische Prüfungsaufgabe. In Zusammenarbeit mit der IHK Hannover wurde hier ein Kursmodul von 50 Stunden entwickelt, in dem sich die angehenden Mechatroniker und Industriemechaniker speziell für den Umgang mit kollaborierenden Robotern qualifizieren können. Bayer geht davon aus, dass sich die Berufsbilder in Zukunft allein schon wegen der Fülle künftiger Anwendungsmöglichkeiten der Roboterassistenten dramatisch verändern werden.
Die Roboter sind sehr universell. Aber damit der Roboter diese vielen verschiedenen Aufgaben bewerkstelligen kann, muss man natürlich auch verschiedene Programme herstellen.
Im Unterschied zur herkömmlichen Steuerungsprogrammierung ist die Bedieneroberfläche der Franka-Roboter so angelegt, dass sich Programme intuitiv nach dem Baukastenprinzip zusammenstellen lassen.
Vom Lernen her ist der Unterschied, man kann durchaus mal sagen, ihr seht hier verschiedene Möglichkeiten, einen Greifer zu programmieren, probiert die einfach mal aus, wie funktionieren die? Und da können die Schüler also auch einfach durch ihre Erfahrung lernen, ohne dass man jetzt lange theoretische Abhandlungen darüber hält.
Mehr Nachwuchs für die duale Ausbildung zu begeistern, das ist auch ein Ziel der neuen IHK-Zertifikate. Das Pilotprojekt aus Niedersachsen soll nun bundesweit in einem Netzwerk von Berufsschulen, Hochschulen und Betrieben ausgerollt werden.
Die Arbeit der Stiftung RoboKind, Alexander Budde hat sie vorgestellt. Noch gibt's viel zu erforschen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Gerade hat der US-Milliardär Steven Schwarzman wieder viel Geld dafür auf den Tisch gelegt. Freuen darf sich die Universität Oxford über umgerechnet fast 170 Millionen Euro. Mit dem Geld soll ein neues Zentrum zur Erforschung der KI in Oxford vorgestellt werden und explizit involviert werden die Geisteswissenschaften. Denn es werden ja mit der neuen Technik auch viele moralische und gesellschaftspolitische Fragen aufgeworfen.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Ja, nachdem wir in die Berufsschule geschaut haben und wie da Computertechnologie im Unterricht eingebaut werden kann, geht's jetzt an die Hochschule. Auch die Uni Jena will ihre Studierenden besser auf eine digitale Arbeitswelt vorbereiten. Dafür hat sie das DigiLab geschaffen, eine Art digitale Fabrik. Hier können die Studierenden der Wirtschaftswissenschaften selbst ausprobieren und programmieren, wie Arbeitsabläufe durch Computertechnik effizienter gestaltet werden kann. Eine Zusatzqualifikation, die, so ist man an der Uni Jena überzeugt, auch künftige Arbeitgeber beeindruckt. Henry Bernhard hat sich das DigiLab genauer angeschaut.
Der klassische BWLer sei der Kohlekumpel der Zukunft, sagt der Wirtschaftsmathematiker Stefan Fettke, der an der Universität Jena lehrt. Deshalb müsse man sich verändern.
Wir haben guten Kontakt zu größeren Unternehmen, mit denen wir verschiedene Projekte gemeinsam machen. Und die generelle Aussage ist, dass diese softwarebezogenen Fähigkeiten eine sehr große Rolle spielen. Einige Unternehmen stellen tatsächlich nur noch Studierende ein, die Zusatzzertifikate in diesem Bereich haben. Und wir haben uns die Frage gestellt, was können wir den Studierenden beibringen, damit sie auch in diesem Thema fit bleiben oder fit werden?
Die ganze wirtschaftswissenschaftliche Fakultät in Jena hätten sie im Rahmen des Projekts DigiLab auf den Kopf gestellt, um bei den Lehrinhalten nachjustieren zu können.
Das ist einmal Big Data und Deep Learning, Quantitative Economics im Bereich der VWL und der Bereich, für den ich zuständig bin, Industrie 4.0 und digitale Fabrik. Und wir haben die Lehrveranstaltung der gesamten Fakultät uns angeschaut und diese eben neu evaluiert im Hinblick auf Digitalbezug.
Beispiel Supply Chain Simulation, eine Lehrveranstaltung, in der die Studierenden den Umgang mit einer Simulationssoftware lernen und eine Logistikkette abbilden sollen. Die Computersimulation solcher Prozesse spare Geld. Erfahrungen in der Praxis könnten teuer werden.
Gut, dann hoffe ich mal, dass wir viel Spaß haben und los kann es gehen.
Stefan Fettke besucht mit seinen 20 Kursteilnehmern das Logistikunternehmen Redkuhn, das den Versand für eine große Elektronikmarktkette betreibt. Sie sollen vor Ort die logistischen Prozesse kennenlernen, die sie zurück an der Universität Jena in einem Simulationsprogramm darstellen werden. In einer riesigen, sehr hohen Lagerhalle rattern blaue Plastikwannen über ein Rollensystem, biegen unterschiedlich ab, werden von wenigen Menschen befüllt oder entleert. Die Betriebsleiterin Susanne Funke erklärt das System.
Das ist der Arbeitsplatz für den Wareneingangsbucher. Also hier findet die Verheiratung von Ware mit dem Lagerverwaltungssystem statt und auch die physische Verheiratung von Behälter und Artikel. Wir haben also hier einen computergestützten Arbeitsplatz, auf dem der Mitarbeiter das Lagerverwaltungssystem sieht. Und dann hat er hier zwei Zuführbahnen.
Auf einer Bahn kommen die Pakete mit Handys, Speichern, CDs, Computerspielen an, auf der anderen die leeren blauen Wannen mit Strichcodes an den Seiten.
Jeder Artikel und jedes Transportmittel, was sich irgendwo bewegt, muss über einen Barcode identifizierbar sein, damit alle Prozesse zusammenlaufen.
Fast 3 Stunden laufen die Studierenden durch das Lager, stellen immer wieder Fragen, machen Skizzen und Notizen. Ida Bolze ist im Masterstudiengang der Wirtschaftswissenschaften, Schwerpunkt Supply Chain Management.
Ich glaube, das wird nochmal ein sehr schwieriger, langwieriger Prozess für uns alle, zumal dann vielleicht auch erst während des Simulierens uns auffällt, was für Informationen wir gebraucht hätten, die wir uns aber leider nicht notiert haben. Das wird, glaube ich, nochmal eine Herausforderung.
Für die Sie 2 Monate Zeit haben. Zurück in Jena in der Uni üben Sie zuerst mal mit kleinen Simulationen, wie Kevin Sano erklärt.
Man kann sich das 2D ansehen und auch 3D. Es kommen auf dem Fließband Pakete an. Die werden von einem Picker zu einem Platz gefahren, wo die Mitarbeiter abholen und Regal räumen. Und irgendwann werden die Pakete auf ein anderes Fließband transportiert, wo sie dann verpackt werden sollen. Oh, hier hinten an der Stelle staut sich jetzt, weil ein Paket nach dem anderen reinkommt, damit die schnell genug abgearbeitet werden können. Deswegen schaut man sich einfach an, was macht jeder Einzelne, modelliert das und lässt es dann laufen. Und dann kann man halt Engpässe feststellen.
Wenn Sie dann auch komplexere Simulationen beherrschen, können Sie Probleme schon vor dem realen Test erkennen und Lösungswege aufzeigen. Das Ziel, so Stefan Fettke, sei eigentlich ganz einfach.
Es geht um das Konzept, dass die Studierenden Digitalisierung selbst gestalten und diese Dinge umsetzen können, damit sie der Digitalisierung selbst nicht zum Opfer fallen.
In allen Kursen des Projekts DigiLab lernen die Jenaer Studierenden immer anwendungsorientiert verschiedene Software kennen. Zur Simulation, zur Statistik, aber auch SAP. Damit sie attraktiv für zukünftige Arbeitgeber sind und den digitalen Wandel gestalten können.
Demokratische Wahlen, Meinungsfreiheit, Sicherheit, alles Errungenschaften, die, so sagt es Düsen-Tekal, in Deutschland gerne als selbstverständlich hingenommen werden. Die Journalistin und Aktivistin will vor allem Schülern vor Augen führen, wie wertvoll die Grundwerte sind. Deshalb hat sie die Initiative German Dream gegründet. Die schickt Wertebotschafter in die Schulen und die erzählen Schülern aus ihrem Leben, also wie sie ihren Weg gefunden haben und warum sie sich zum Grundgesetz bekennen. Manfred Götzke hat an einem Gymnasium in Berlin genauer zugehört.
Es war eigentlich so, dass das, glaube ich, schon so ein Life-Changing-Moment war. Und dass ich noch nie so viel Angst hatte wie im August 2014, als ich mich dazu entschlossen habe, in den Irak zu fahren und zur unfreiwilligen Chronistin eines Völkermords wurde. Obwohl alle dagegen waren und mich keiner verstanden hat.
Fünf Minuten braucht Düsen-Tekal, dann haben alle 10 Klässler das Quatschen eingestellt, ihre Handys weggelegt und hören nur noch zu.
Die Bilder gingen um die Welt mit James Foley. Ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt damals. Der ist enthauptet worden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht am Leben hänge. Aber da war etwas, was stärker war als meine Angst. Und auf diese Reise würde ich euch einfach gerne mitnehmen.
Tekal spricht an diesem Vormittag am Andreas-Gymnasium in Berlin-Friedrichshain von ihren eigenen Erlebnissen. Ihre Arbeit als Journalistin, als sie im Irak über die Verbrechen des IS, den Völkermord an den Jesiden, berichtete. Sie musste das einfach machen, erzählt sie den Gymnasiasten an diesem Vormittag. Sie ist selbst Jesidin.
Deutschland war meine heile Welt. Deutschland war mein German Dream. Aber bis ich diesen German Dream formulieren konnte, musste ich erst diesen Krieg kennenlernen. Aber ich war trotzdem dankbar, dass ich meine Angst überwunden habe, um dorthin zu fahren und meine eigenen Augen zu sehen. Was passiert, wenn zum Beispiel der Pfad der Zivilisation verlassen wird? Denn dann wird es sehr, sehr, sehr dunkel.
Düsen-Tekal ist nicht nur Journalistin, sie ist auch Aktivistin. Vor einigen Jahren hat sie eine Hilfsorganisation für die Opfer des IS im Irak gegründet. Jetzt hat sie eine zweite Initiative gestartet, in Deutschland, German Dream. Gemeinsam mit anderen Aktivisten und Politikern tourt sie durch die Schulen Deutschlands, um Schülerinnen und Schüler zu zeigen, wie sie ihren German Dream, ihre Träume in Deutschland verwirklicht haben. Tekal will die Schüler aber auch bewegen, sich selbst einzubringen, die deutsche Gesellschaft mitzugestalten.
Es geht wirklich darum, auf Augenhöhe ins Gespräch zu gehen und die Kids mitzunehmen, auch an traurige Orte dieser Welt und eben trotzdem zu zeigen, dass es sich lohnt, für dieses Land einzustehen und dass wir Werte haben, die eben keine Selbstverständlichkeit sind. Die Idee ist aber auch, Mut zu machen, eigene Träume zu leben, groß zu denken, sich nicht abbringen zu lassen von seinen Zielen. Und letztlich auch eine Verbindung herzustellen, die über so eine Unterrichtseinheit hinausgeht.
Bei ihren Workshops erzählt sie von ihrer Jugend, wie es war, als Jesidin in Deutschland aufzuwachsen, von ihrer Arbeit als Kriegsberichterstatterin. Deckerl mutet den 16-jährigen Schülern auch die Grausamkeiten, die Kriegsverbrechen zu. Sie unterfordert sie nicht. Bei den Schülern kommt das an. Sie fühlen sich ernst genommen.
Zum Beispiel dieser Fall mit Hatun Aynur Sürücü. Davon habe ich noch nie etwas gehört. Und ich bin mir sicher, dass es sowas eigentlich auch öfters in Deutschland gibt.
Immer wieder stellen die Schülerinnen Fragen oder kommentieren, was Düzen Tekal erzählt. Yasmina Kari wird fast wütend, als es um Ehrenmorde in Deutschland geht. Ein Thema, das die Journalistin mehrfach beschäftigt hat.
Man sollte halt auch erstmal in Deutschland gucken, was hier überhaupt abgeht, damit die Jugendlichen oder generell alle Menschen einfach aufgeklärt werden.
Nach einer guten Stunde sind die Schüler dran. Sie sollen ihr Feedback geben. Diesmal startet der Jungstisch, der am Anfang noch für Unruhe gesorgt hat.
Ich hatte gedacht, dass dieses Seminar in eine ganz andere Richtung geht. In meinem Kopf sind Bilder wieder hochgegangen, die ich in meiner Kindheit vergessen hatte. Weil in meinem Land gab es auch früher Bürgerkrieg und als ich dann dort war als Kind, habe ich dann so ein paar Sachen gesehen und das gerade nochmal realisiert. Ja, ich bin froh, dass ich in das Seminar gekommen bin.
Es ist nicht das einzige ungewöhnliche Feedback an diesem Vormittag. Viele der Schülerinnen sind tief bewegt und inspiriert. Sie wollen sich jetzt selbst engagieren. Yasmina zum Beispiel.
Also ich habe heute auf jeden Fall mitgenommen, dass Frauen wie Düzen sehr stark sein können. Und solche Frauen sind generell meine Vorbilder.
Die 16-Jährige mit persisch-aserbaidschanischen Eltern will sich jetzt für Frauenrechte und Gleichberechtigung einsetzen, erzählt sie. Sie lässt sich kurz nach der Stunde die Telefonnummer von Tekal geben.
Ich würde auf jeden Fall gerne ein Praktikum machen, um zu schauen, wie das ist. Und vielleicht ergibt sich ja noch was.
Und zwar bei der Initiative German Dream. Vielleicht steht sie dann in ein paar Jahren selbst vor Schülern, um zu erzählen, wie sie ihren German Dream verwirklicht hat.
Ob nun Bürogebäude oder schicke Eigentumswohnungen draus werden, die Gentrifizierung sorgt für das große Clubsterben. Ein Thema nach den Nachrichten gleich bei Krause Kunst und Pop. Ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Stefanie Gebert und das war Campus und Karriere am Donnerstag. Tschüss.